Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Mein heutiger Gast ist Hubert Niedermeyer, ein beeindruckender Rechtsanwalt aus Oberösterreich, der nicht nur durch sein markantes Auftreten, sondern auch durch seine juristischen Erfolge bekannt geworden ist. Der gebürtige Heidershofener hat nicht nur Jus studiert, sondern auch Schauspiel in New York, wo er den Spitznamen Aquaman erhielt. Als erfolgreicher Anwalt hat er 2017 eine bahnbrechende Entscheidung beim Obersten Gerichtshof erwirkt, die Zurückzahlungen von hunderten Millionen Euro an Bankkunden führte. Neben seiner juristischen Tätigkeit ist er auch politisch aktiv, Buchautor und ein überzeugter Optimist. Sehr geehrter Herr Dr. Niedermeyer, wir sind hier in Oberösterreich und beinahe unter uns. Könnten wir zum typisch oberösterreichischen und kommunikativeren Du wechseln?
Lieber Hannes, danke für dieses Angebot. Genau darum wollte ich fragen. Du ist ja wesentlich einfacher und unkomplizierter.
Das stimmt, hast du recht. Du stammst aus Heidershofen. Das ist eine kleine Landgemeinde, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Wie hat diese ländliche Herkunft deine Persönlichkeit geprägt?
Jetzt muss ich ja Heidershofen etwas in Schutz nehmen. Das gehört ja sogar so einem Speckgürtel dazu. Der Linzer Speckgürtel nicht, aber zumindest der Steirer Speckgürtel ist es. Viele BMW-Arbeiter und Leute, die in Steyr im Fahrzeugbereich vor allen Dingen arbeiten, wohnen dort. Wie hat sich meine landwirtschaftliche Herkunft auf meinen Werdegang ausgewirkt? Nun, ich bin als Kind tatsächlich größtenteils im Wald aufgewachsen. Das war ein Privileg, was es jetzt kaum mehr gibt. Und bevor sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein falsches Bild machen, natürlich war mein Elternhaus ein sehr gepflegtes, aber nach der Schule war es üblich. Ich habe mich in den Wald verzogen und habe da mehr oft mit Tieren Kontakt gehabt als mit Menschen. Und das hat mich natürlich auch für mein Leben geprägt. Mir hat seit Beginn die Landwirtschaft fasziniert. Ich habe das dann Jahre später wieder aufgerollt. Ich kann mich zwar nicht als Landwirt bezeichnen, aber ich habe eine Ausbildung zum Biobauern und habe auch einige Jahre Grünland bewirtschaftet. Und das macht ganz einfach Spaß. Das gibt eine Erdung und das gibt mir eine Naturverbundenheit, die ich nach wie vor sehr schätze, obwohl ich mich im Laufe der Jahre zum Stadtmenschen entwickelt habe. Aber die Natur ist etwas, wo ich gern wieder zurückfinde. Und da fühle ich mich wohl, da bin ich im Element.
Das wollte ich eigentlich gerade fragen. Wie kommt man vom Wald, von der Wiese, von einer ländlichen Umgebung auf die Uni und studiert Jus? Das wäre ja typischer gewesen, wenn du Veterinärmedizin studiert hättest, so wie sie das bis dato anhört.
Völlig richtig. Also ich muss gestehen, ich war ein Kind der Ära Kreisky und darauf bin ich noch immer froh und stolz, dass es so war. Ich bin aufgewachsen in einem Arbeiterhaushalt und da war es ja absolut unüblich, überhaupt schon eine höhere Schule zu machen. Ich war der Einzige in meiner Familie und der bei weitem Erste, der studiert hat. Und das war ein Privileg, das ich hatte, weil es die Studienbeihilfen gab. Ich glaube, jetzt ist es wesentlich schwieriger geworden, weil ich mir die ganzen Voraussetzungen ansehe. Der typische Student jetzt muss arbeiten, sonst kann er sich das Ganze nicht finanzieren. Das war zu meiner Zeit noch absolut locker. Und warum studieren? Es war mein Freiheitsdrang. Es war der Drang danach, unabhängig zu sein, um wegzukommen aus der beengenden Situation des Landlebens, so wie es damals noch war, und dann in die große Stadt Linz zu kommen und dort zu studieren und die Freiheiten zu genießen. Die große Frage war in Wahrheit, was studieren? Das Jus-Studium hat sich dann mehr oder weniger ergeben, weil ich unter Druck gestanden bin, irgendwo studieren zu müssen. Und da habe ich nicht gewusst, was tun. Aber das Studieren selbst war für mich eine geradezu notwendige Entscheidung.
Örtlicher Werdegang ist ja sehr interessant. Heidershofen, dann die große Stadt Linz und dann zum Schluss der Big Apple, die City that never sleeps, New York, wo du dann Schauspiel studiert hast. Erzähl ein bisschen über deine Zeit in New York.
Es war eine sehr, sehr kurze Zeit. Es war tatsächlich kein umfassendes Studium. Es war ein Workshop, der etliche Tage, ich glaube, es waren 2 Wochen in Anspruch genommen hat. Ziemlich genau vor 3,5 Jahren. Das war natürlich ein Kulturschock, da nach New York hineingeworfen zu werden. Wobei ich gestehen muss, New York war damals nicht dasjenige, was man jetzt unter New York kennt und wie man sich es vorstellt. Das war nämlich kurz nach der Corona-Zeit. und mir ist New York ausgestorben vorgekommen. Also in der Wall Street und im ganzen Distrikt Manhattan waren keine Leute unterwegs. Und mir ist dann erklärt worden von einer Fremdenführerin, naja, jetzt sind nur 1,5 Millionen Leute da, die anderen sind alle noch weg von Covid und es ist ja doch eine Multimillionenstadt an sich, aber dieser Schmelztiegel, diese Kultur, dieses pulsierende Leben dort, das war halt ein Wahnsinn. Und wenn du dann die Ehre hast, im Lee Strasberg Institute, diese Schauspielschule, wo von Marlon Brando über Robert De Niro bis Heath Ledger und so weiter alle Oscar-Preisträger die Ausbildung genossen haben, wenn du dort die Ehre hast, unterrichtet zu werden, dann ist es natürlich unglaublich und darauf bin ich sehr, sehr stolz.
Muss gespenstisch gewesen sein, in so einer Stadt, die von so vielen Menschen lebt, durch leere Gassen zu gehen.
Ja, unglaublich. Ich war am Times Square und habe damals wirklich den Eindruck gehabt, am Stephansplatz an einem durchschnittlichen Tag sind 3-mal mehr Leute. Es war gespenstisch, ja, absolut. Ich habe aber dann gesehen, wir haben auch das Nachtleben natürlich genossen in New York und da gibt es ja verschiedenste Gerüchte, dass das so gefährlich wäre. Du, wir sind durch Harlem spaziert und uns haben natürlich Leute angesprochen, die teilweise offensichtlich unter Drogenrausch waren, aber die waren dermaßen freundlich. Die haben, ey man, you got a cool beard, haben sie zu mir gesagt, du hast einen coolen Bart, ja. Das war absolut höflich und zuvorkommend.
Fairerweise muss man sagen, wenn man so um die 2 Meter groß ist, dann wird man selten irgendwo falsch oder blöd angesprochen.
Das kennst du, da haben wir einen biologischen Vorteil, genau.
Das stimmt, ja. Dein Spitzname in dieser Schauspielschule war Aquaman. Warum? Wie kommt es dazu? Oder wie kam es dazu?
Hat sich so ergeben, weil der Aquaman ganz einfach seinerzeit eine Bühnen- und Filmberühmtheit war und mir ist gesagt hat, du schaust so aus wie der Aquaman. Also mir war das vorher nicht bewusst, hat auch keiner zu mir jemals gesagt gehabt, ich bin halt groß, bin sportlich trainiert, hatte und habe einen langen Bartzopf und lange Haare. Und das schaut halt offenbar so aus, aber es war tatsächlich so, schon am Ende des ersten Tages, wir waren da sicher 200, 250 Leute, haben mich alle unter dem Namen Aquaman gekannt. Ja. Also The Weird Lawyer war das eine, der durchgeknallte Anwalt, und das andere war der Aquaman.
Der zweite Österreicher, der in Amerika bekannt ist gewesen. Die Schauspielerfahrung, die du dort gesammelt hast, wie wendest du die im täglichen Business an, im Gerichtssaal? Hilft das?
Ah, unbedingt. Also vor allem, das Wichtigste ist mir, es hilft mir persönlich extrem. Was wird dort unterrichtet? Das ist in Wahrheit eine Einführung in eigene Psychologie, in individuelle Psychologie. Die Lehrmethode dort sagt nichts anderes als, spielen kann nur derjenige, der das ist, was er verkörpert. Und um spielen zu können, schauspielen zu können, musst du mal Emotionen verstehen. Sonst kannst du die Emotionen wie Wut, Trauer, Liebe, Euphorie nicht abrufen. Und da krankt's schon einmal, weil viele von uns, die haben sich die Emotionen ganz einfach abtrainiert, weil in unserer wirtschaftlichen Welt bringen die ja nichts. Die schaden ja eher, die sind hinderlich. Das musst du einmal, das heißt, du musst damit dich selbst und deine Emotionen kennenlernen. Und das ist so eine tiefgreifende Selbsterfahrung. Das ist ganz was anderes als Meditation, was immer propagiert wird oder dergleichen, sondern das ist ein ganz tiefes Hineinsehen, ein ganz positives. Und wenn du dich selbst gut kennenlernst, kannst du mit dir auch viel besser umgehen. Und du kannst natürlich dann auch mit der Welt und mit anderen viel besser umgehen, weil du Dinge verstehst, weil du andere Personen zu lesen lernst. Und das ist etwas, was zumindest bei mir sehr, sehr viel persönlich bringt und sofort gebracht hat. Und auch im anwaltlichen Berufsalltag, ja, wenn du Menschen lesen kannst und die zugrunde liegenden psychologischen Mechanismen verstehst, dann kannst du natürlich auch damit umgehen. Und das ist enorm vorteilhaft. Also gerade bei meinen Schwerpunkten Ehescheidungen, Erbrecht, gelebte Psychologie, da brauche ich das jeden Tag.
Menschen lesen, hört sich für mich eben noch Psychologie an. Hast du Psychologie studiert?
Ja. Also ich habe Bachelor studiert in Erfurt und ich mache jetzt in London den Master, den werde ich im August abschließen. Und ich habe auch eine Ausbildung zum systemischen Coach. Also das ist auch in Wahrheit Psychologie in der Praxis. Das fasziniert mich und ganz ehrlich, das ist mir im Anwaltsalltag wichtiger und ich sehe, wie erfolgreich das auch ist, als das reine Recht.
Wow, sehr vielschichtig. 2017 war ja für dich ein großes, beruflich großes Jahr. Du hast beim obersten Gerichtshof eine Änderung einer Rechtsprechung durchgesetzt, die eben vielen oder die Bankkunden betrifft und denen viele hunderte Millionen Euro rückfundiert wurden aufgrund der Rechtsprechung. Kannst du uns da bloß erzählen?
Gerne, das war ein Paukenschlag auch in meiner Karriere. Ein völlig unerwarteter. Der Hintergrund ist der, vielleicht können wir uns noch dran erinnern, ich schon, weil ich bin geistig noch drin, Das war damals die Zeit der Negativzinsen. Da waren die Währungsmärkte, Euribor, Libor und so weiter, diese Indizes, an die ja die Banken sich anhalten, um Kreditgebühren zu berechnen und vor allen Dingen Zinsen, gibt es ja immer einen Aufschlag, die waren ja da negativ. Das heißt, eigentlich hätten ja rechtlicherweise korrekt die Banken etwas zahlen müssen dafür, wenn du als Kunde dort Geld liegen hast. Das wollte man natürlich nicht. Jetzt war dann die Idee folgende. Wenn das in das Negative rutscht, dann sagen die Banken, na, wir tun so, es wären die Zinsen null. Das heißt, wir stellen alles auf null und schlagen den Aufschlag, den üblichen, den wir haben, trotzdem drauf. Das heißt, obwohl eigentlich nach den Währungsmärkten die Konsumenten bevorzugt worden wären durch die wirtschaftliche Entwicklung, haben die Banken gesagt, das interessiert uns nicht, wir wollen nach wie vor daran verdienen. Und da hat es etliche Verfahren gegeben bis hin zum obersten Gerichtshof und da hatten sich in Wahrheit alle die Zähne ausgebissen. Und dann kommt der kleine Hubert und sagt, das kann doch bitte nicht so sein, dass die allgemeinen Rechtsgrundsätze sehen das nicht vor. Die Banken haben sie nämlich mehr oder weniger damit verantwortet, wir haben ja nicht wissen können, dass sowas auf den Währungsmärkten passiert, dass das jemals negativ wird. Deswegen, es war auch von uns ein Irrtum, deswegen tun wir so, als wäre das nicht der Fall. Und ich habe gesagt, okay, bitte, schaut euch, ich bin ja auch Historiker und kenne die Geschichte, schaut euch die Geschichte an, beginnend mit der Tulpenblase im Amsterdam des 17. Jahrhunderts bis hin zur Wall Street 1929. So Blasen gibt es ja immer wieder. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, das weiß man ja. Und auch ihr müsst natürlich damit rechnen. Und wer soll sich denn besser auskennen mit wirtschaftlichen Fragen als die Banken? Und sie dann als unwissend hinzustellen, als Opfer von unerwarteten Entwicklungen. Also bitte, mit dem könnt ihr mir nicht für blöd verkaufen. Und mit dem sind wir dann zum obersten Gerichtshof. Und der hat doch aus meiner Sicht absolut richtig, aber doch überraschend, weil es ihm da zuvor schon viele Versuche gab, dem auch stattgegeben. Und das hatte dann zur Folge, das war der große Paukenschlag, dass tatsächlich nach den offiziellen Zahlen, also der ORF hat das dann publiziert, innerhalb der ersten paar Wochen schon so um die 400 Millionen Euro zurückzuzahlen waren. Wahrscheinlich werden es deutlich mehr gewesen sein, aber das hat halt ein völlig neues Fundament geschaffen für das Bankenrecht in Österreich und das kommt sicher seit dem 10.000 bis 100.000. Kunden zugute.
Wie viele Dankesschreiben hast du bekommen von den Banken?
Von den Banken tatsächlich wenige. Ich weiß auch, ich habe gehört aus dem Bankenbereich, dass dort genau diese Entscheidung auch Thema ist bei Fortbildungen und da werde ich nicht sehr lobend erwähnt. Aber damit kann ich leben.
Aber Konto hast du nur eins bei einer Bank.
Konto habe ich eines bei der Bank. Ja, das ist übrigens die eine Bank, gegen die ich nicht vertrete, gegen alle anderen sehr, sehr gerne.
Was ist dein Lieblingsmetier im Gerichtssaal? Du hast ja schon erwähnt, Scheidungen ist ein Schwerpunkt von dir, Erbrecht ist ein Schwerpunkt von dir, Banken sind ein Schwerpunkt von dir. Kennen tut man dich ja vor allem wegen deiner Erbrechtsgeschichten aus dem Fernsehen.
Genau, im Erbrechtsbereich habe ich ein eigenes Fernsehformat und bringe zeitgleich, also das wird beides Ende jener Daten, ein Sachbuch dazu heraus, praktische Erbrechtsfälle und extrem wichtige Tipps aus der Praxis, wie kann ich das bestmöglich gestalten. Das sind eigentlich meine Schwerpunkte, Erbrecht und Ehescheidungen deswegen, weil ich da meine psychologische Komponente gut einfließen lassen kann und geschieden bin ich ja selbst zweimal, das heißt, da habe ich einen enormen Kompetenzvorteil unter Anführungszeichen.
Erfahrungen.
Nicht geschiedenen, genau. Wenn man selbst das durcherlebt hat, dann weiß man ganz genau, wie es einem geht, wenn man drinsteckt. Und ein weiterer wichtiger Teil meiner Tätigkeit ist seit Jahren das Medizinrecht, also die ärztlichen Behandlungsfehler.
Mhm. Medizinrecht, sehr spannend. Man hört ja immer wieder von skurrilen Fällen, das falsche Bein abgeschnitten, zum Beispiel. Was war dein skurrilster Fall?
Ah, den würde ich gerne erzählen, aber den darf ich nicht, weil da hat der Mandant aus meiner Sicht verständlich, weil so viel Geld geboten wurde, weil man das nicht ausprozessieren wollte, aus meiner Sicht auch verständlich, unterschrieben, dass man da Stillschweigen bewahrt. Mhm. Aber also das sind eigentlich die interessantesten, die nie das Licht der Medienöffentlichkeit erblicken, weil natürlich die hochspezialisierten Haftpflichtversicherungen der Krankenanstalten ganz genau wissen, was kann da herauskommen? Und wir wollen kein Präjudiz für die Zukunft. Da könnten ja auch andere kommen, die sich darauf berufen. Deswegen darf man da nichts sagen. Aber so ein typischer Fall, der jedes Jahr mehrfach bei mir aufschlägt, das ist ein Problem der Bauchschlagader. Wir alle haben nicht nur die Halsschlagader, kennen wir alle. Wir haben auch im Bauch eine. Und wenn die verlegt wird oder sogar reißt, dann äußert sich das wie eine Magenverstimmung. Da hat man extreme Bauchschmerzen oder äußert sich vielleicht wie ein Blinddarm, ein akuter, den ich habe. Extreme Bauchschmerzen kommen ins Krankenhaus und das wird leider sehr, sehr oft falsch gedeutet, weil da sagt man eben, naja, das ist momentan eine Magenverstimmung oder da zwickt irgendwas drin. Und wenn dann die Leute nicht sofort behandelt werden, das ist sofort interventionspflichtig, das heißt, da muss ich sofort operieren, sonst sterben die Leute, dann versterben die leider auch. Und da hatte ich leider schon mehrere Fälle diesbezügliche, wo dann Trauerschmerzen geltend zu machen war. Es ist schade, dass das immer wieder passiert, aber das ist eine typische Komplikation, die man leider immer wieder unterkommt.
Mhm. Und ich verstehe, dass man nicht alles erzählen darf, was interessant ist. Gibt es im Erbrecht irgendetwas, wo du gesagt hast, boah, auch darüber sollte man ein Buch schreiben oder das als Fall hernehmen für besonders skurrile?
Ein aktueller ist von einer Beschaffenheit, den hätte ich eher im Fantasiebereich eines Hollywood-Autoren verortet und hätte man nie gedacht, dass es so etwas tatsächlich gibt. Weil das ist so ein Fall, wo du sagst, absurd. Wenn das einem Drehbuchautor einfällt, ja, das machen die Coen-Brüder irgendwie abgefahrener, aber das kann doch nicht der Realität entsprechen. Das sagt jedes übertrieben. Stimmt aber tatsächlich. Ein reicher Wiener Unternehmer, sterbenskrank, er sucht seinen Sohn. Du bitte geh in das Zimmer, also der Sohn hat ihn halt besucht, geh in das Zimmer und fotografiere den Inhalt. Was war Inhalt dieses Zimmers? Alles voller Goldbarren. Wirklich Goldbarren. Also wenn man das schätzt, man kommt auf Millionenwerte. Der Sohn tut das ganz brav, ja. Vater verstirbt und dann stellt sich heraus, nicht nur alles weg. Keiner weiß, wo das hingekommen ist. Nicht nur alles weg, sondern es gibt plötzlich eine angebliche Lebensgefährtin, die nun nie jemand gesehen hatte, die nun die Alleinerbin sein soll. Die kooperiert natürlich überhaupt nicht. Die haben wir klagen müssen auf Auskunft, welche Geschenke hat sie bekommen und so weiter. Die Vermutung ist relativ eindeutig, wo das hingekommen sein könnte, aber man hat halt leider keinen Nachweis. Das heißt, wir werden dem Ganzen nachlaufen müssen. Aber sich rein das vor Augen zu halten, ja, da ist ein Zimmer voller Gold und es ist dann weg und keiner hat jemals irgendetwas gesehen, was da passiert ist, ist in Wahrheit unglaublich.
Interessant, wie sich die Geschichte wiederholt, gell? Zuerst das Bernsteinzimmer, jetzt das Goldzimmer.
Das Bernsteinzimmer, genau. Das Bernsteinzimmer war ja in der Eremitage, oder? In St. Petersburg. Mhm. Das ist dann irgendwo, das haben wir nie gefunden.
Nie.
Nazi, irgendwie in der Nazi-Zeit verschwunden. Ja.
Aber hast du dein Goldzimmer schon gefunden in der Zwischenzeit?
Das haben wir noch nicht, aber da stehen wir erst am Anfang.
Okay.
Ich bin guter Dinge, wir wissen zumindest, wo wir ansetzen müssen.
Mhm. Wenn man dir so zuhört, was du erzählst, was du alles erlebst, was du alles machst, dann habe ich schon das Gefühl, dass du mehr als 40 Stunden in der Woche arbeitest.
Ah ja, also derzeit bin ich ja zur Vernunft zurückgekehrt. Es werden so, ich glaube, 60 bis 70 werden es sein. Ich habe aber tatsächlich schon Wochen gehabt. 100, 120 war da keine Seltenheit. Also ich habe mir nur den Sonntagnachmittag gegönnt und ansonsten bin ich, man müsste es jetzt konkret ausrechnen, aber durchwegs teilweise ab 5 Uhr morgens bis um 8 Uhr am Abend im Büro gesessen und habe geschaut, dass ich auf meine 3-4 Stunden Schlaf komme. Also das tue ich nimmer. Und das habe ich mir auch teuer mit einem Burnout erkauft. Das bleibt nicht folgenlos. Und ein Burnout in meinem Fall war mir eine Lehre und ich bin dankbar dafür, weil jetzt weiß ich, hoffentlich passiert mir das nicht mehr.
Mhm. Du arbeitest nicht nur viel, du bildest dich auch stark weiter, habe ich das Gefühl.
Das ist mein Lebenselixier, ja.
Mhm. War nicht Schluss?
Wenn es die geistigen Kapazitäten nicht mehr erlauben, also ich hoffe, ich bin ja jetzt mit knapp über 50 in mein zweites Lebensdrittel eingetreten, um optimistisch zu sein. Also ich glaube, vielleicht bis 100 oder noch darüber hinaus kann ich mich bilden und werde ich.
Sehr schön. Gerade vorher hast du erwähnt, dass Sonntagnachmittag war so deine Me-Time, deine Family-Time. Reicht das?
Nein, es reichte nicht und es würde auch jetzt auf gar keinen Fall reichen. Das war sicherlich mit ein Grund meiner letzten Ehescheidung, dass ich so viel gearbeitet habe. Es reicht vor allem für mich persönlich nicht, weil du dann nie runterkommst. Du bist immer im Kopf drin, du steckst in den Problemen, permanent rast irgendwas um Fälle, die ich in der Kanzlei habe, wie ich die besser bearbeiten kann, wie ich mich noch mehr heraushebe gegenüber der Konkurrenz und so weiter. Nein, das ist ein Zustand, der dich zwangsläufig ins Burnout führt und da habe ich viel gelernt.
Punkto Freizeit. Wir kommen jetzt schon ein bisschen zum privaten Hubert. Wo verbringst du deine Freizeit gerne? Sommers und Winters?
Im Sommer. Vorwiegend gerne im Salzkammergut, vor allem am Traunsee. Den schätze ich ungemein. Da liege ich dann immer irgendwo mit der Familie in Altmünster herum am Wasser. Oder herumliegend am Eisöten, außer wir lesen irgendwas. Wir sind irgendwie am Stand-up-Paddle oder paddeln am Boot dahin. Wasser ist überhaupt mein Element. Ich habe es geliebt, jahrelang Wake zu boarden. Ich kann die jetzt leider nicht mehr. Also Wakeboarden zur Erklärung, das ist so nicht Wasserski, sondern Snowboard am Wasser mit einem Brett. Da habe ich mir leider die Ellbogen ruiniert, darum darf ich das jetzt nicht mehr, aber Wasser ist ganz einfach mein Element. Im Winter habe ich das Wasser nicht, aus begreiflichen Gründen. Richtiger Wintersportler bin ich eigentlich keiner. Ich versuche, wenn es die Zeit erlaubt, hier und da im Winter auf den Berg zu gehen. Das macht mir auch viel Spaß. Aber ganz ehrlich, im Winter nütze ich, um zu denken, um zu lernen, um mich fortzubilden und mich mit der Familie in die Wärme zu verkriechen.
Wie schaut's aus mit dem Thema Reisen? Bist du eher derjenige, der sagt, ich fliege in die Wärme für ein paar Wochen? Oder bevorzugst du eher die Kurztrips, Städtebesuche? Was für ein Typ bist du da so?
Mit der Familie gerne in die Sonne und in die Wärme, zum Beispiel im Sommer Kroatien. Einer meiner schönsten Urlaube, an die ich unglaublich gerne zurückdenke, war vor 3 Jahren. Das war gerade in einer Solozeit von mir. Da war ich 2 Wochen genau um den Jahreswechsel in Rom. Und das war so atemberaubend. Das war mein erster Aufenthalt in Rom. Ich habe Glück gehabt, ich habe relativ günstig mitten im Zentrum bei der Spanischen Treppe ein Zimmer gekriegt. Und 24., 25., 26. Dezember wie ausgestorben. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da waren offenbar alle bei der Familie. Und dann sind die Horden eingefallen, Millionen zu Silvester. Beim Kolosseum habe ich mich durch die Hunderttausenden gekämpft. Und dann ist noch dazu der Benedikt der 16. gestorben. Das war auch genau in diesem Zeitraum. Und das war halt beeindruckend, wenn du durch die Stadt gehst und Hunderttausende drängen auf den Petersplatz und stellen sich an und stehen im Stau. Und diese wunderschöne Stadt, also das hat mich extrem bereichert. Und ich brauche alle 1-2 Monate einmal einen kurzen Städtetrip. Ich muss irgendwo hin, wo ich noch nie war. Vor 2-3 Wochen etwa in Sofia, zuvor war ich in Marseille und so weiter. Also da mache ich es oft mit einem Surprise-Ticket, da lasse ich mich überraschen, wo es hingeht und genieße 1-2 Nächte irgendwo dort.
Du, was sagen wir das nächste Mal, wo du hinfliegst? Weil dort, wo du hinfliegst, sind die Städte ausgestorben. New York, Rom. Ich kenne das ja eher nur so, dass man sich durchfirbt und keinen Platz mehr hat.
Ich glaube, das ist mein Ruf, der mir vorauseilt. Mhm.
Du schreibst auch viele Bücher. Mhm. Um was für Themen geht's da?
Ganz verschieden. Also ich glaube, ich habe jetzt da das halbe Dutzend voll. Mein erstes war ein reines rechtliches Fachbuch, wirklich nur für Fachidioten. Dann mein zweites war zur Frage der Covid-Impfpflicht, die damals massiv debattiert worden ist. Dann habe ich geschrieben eines zur Sterbehilfe. Mein vorletztes war zum Thema Faschismus und Kommunikation, die wir derzeit betreiben. Also so eine Gesellschaftskritik. Und mein letztes war zur Authentizität. Also das habe ich mit einigen Top-Coaches aus Berlin, Köln und Wien geschrieben. Und jetzt, wie gesagt, mein Erbrechtsbuch, das in Kürze erscheint. Ich werde in meinem Leben sicher noch weitere Bücher schreiben. Mir gehen die relativ leicht von der Hand. Finanziell bringen die halt ehrlicherweise kaum was, aber mir macht es extrem Spaß. Also beim Bücherschreiben bin ich so eins mit mir wie sonst gar nicht.
Probier's einmal mit deinem Thriller.
Ja, ich habe eher ein Romankonzept im Kopf. Das ist mehr oder weniger ein Thriller. Da geht's um die künstliche Intelligenz. Das ist so, das dockt so an 2001 vom Stanley Kubrick, wo der Computer dann egoistischerweise ein Eigenleben entwickelt und glaubt, den Menschen abdrehen zu müssen. Das sind ja eigentlich Situationen, die wir derzeit fast alltäglich sehen. Und da hätte ich einige Ideen. Wenn ich mir Zeit habe dazu, ein paar Wochen, dann mache ich das auch.
Du bist auch politisch aktiv. Wie geht sich das Punkt auch von der Zeit aus und was ist dein Steckenpferd in der Politik?
Ich muss ein bisschen einschränken. Ich bin politisch aktiv, ja, nicht parteipolitisch aktiv. Ich halte mich grundsätzlich fern. Ich habe meine Vorlieben, ganz klar. Es gibt eine spezielle Richtung, die mir gar nicht entspricht. Da mache ich auch kein Hehl davon. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Ich bin halt einer, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Weil ich der Auffassung bin, es gibt ja ohnehin viel zu viele Mitläufer und Leute, die das Maul nicht aufreißen, auch wenn es Entwicklungen gibt, die wirklich schlimm sind. Da kehre ich nicht dazu und sage ganz einfach, was ich mir denke. Da mache ich mir nicht unbedingt immer Freunde damit, aber das nehme ich gerne in Kauf. Mir ist es wichtig, wirklich das, was mir wichtig ist, zu vertreten.
Woran glaubst du? Eine meiner Lieblingsfragen.
An Bedeutung. Muss ich jetzt ein bisschen erklären. Das alleine ist zu wenig. Ich bin ein Mensch, der viel, viel nachdenkt. Ich habe ich habe Philosophie studiert und habe mich da mit den ganzen großen Ideen der Menschheitsgeschichte auseinandergesetzt. Das hat mich sehr, sehr bereichert. Und da habe ich intensiv nachgedacht und mache das auch noch immer. Was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir eigentlich da? Ist das alles ein Zufall? oder steht da irgendwas dahinter? Und jetzt gibt's natürlich die verschiedenen Ansätze. Die Religion sagt, ja, da gibt's einen Gott oder Götter, die das erschaffen haben, oder irgendeinen Sinn. Es gibt einen Sinn des Lebens. Die Wissenschaft sagt uns eher, nein, das gibt's nicht, das ist ein reiner Zufall. Darwin hat ja gesagt, wir Menschen sind deswegen entstanden durch genetische Zufälle, weil wir halt besser überlebensfähig waren als andere. Und meine persönliche Erkenntnis, ich befasse mich unglaublich viel mit Wissenschaft. Mich interessiert vor allen Dingen auch Astrophysik, Quantenmechanik und das ganz Abgefahrene, das man nicht verstehen kann, weil das nicht in den Kopf hineingeht, wie kompliziert das ist. Dass alles ja eine Bedeutung haben muss. Ich glaube, das Mindeste, was es überhaupt auf der Welt gibt, ist Bedeutung. Man kann es ja übersetzen mit Sinn. Das ist viel, viel grundlegender als eine Struktur, als irgendwelche Atome oder dergleichen. Und ich glaube, das Schwierige wird sein, diese Bedeutung zu finden, nämlich jeweils für mich selber. Was ist mir wichtig? Worin liegt für mich der Sinn des Lebens? Ich habe meinen noch nicht gefunden, aber ich glaube zumindest, dass es so einen gibt.
Mhm. Wenn es einen Gott gäbe in deiner Welt und du könntest Gott eine SMS schicken, was würdest du hineinschreiben?
Wie oft noch?
Das musst du wieder ein bisschen genauer erklären.
Die entscheidende Menschheitsfrage aller Zeiten. Sind wir sterblich oder sind wir es nicht? Ja, banale Antwort. Selbstverständlich sind wir sterben. Wir leben, um zu sterben. Unser ganzes Leben strömt auf unseren Tod als Menschen zu. Nur, warst du es dann oder warst du das nicht? Jetzt kann man wieder hochmetaphysisch und religiös diskutieren. Wie geht's weiter? Der Buddhismus sagt ja beispielsweise, wir werden immer wiedergeboren. Energie kann nicht verloren gehen. Das ist etwas, mit dem ich sympathisiere, weil das verstehe. Das geht in mir hinein. Nachdem uns ja die Wissenschaft sagt, und das ist ja nachgewiesen, sind ja keine Mutmaßungen, auch wenn es extrem schwer verständlich ist, dass unsere Realität ja nur ein kleiner Teil ist der Realitäten, die es gleichzeitig gibt. Das ist halt das, die wir konstruieren halt das. Wir legen uns das so zurecht, was wir sehen und was wir denken und was wir meinen, damit es halt in unseren Kopf, in unser Verständnis hineinpasst. Gibt es ja auch noch unzählige weitere Varianten und Möglichkeiten und es gibt ja in Wahrheit wahrscheinlich auch unzählige Paralleluniversen. Das heißt, das, wo wir leben, also eine Sekunde oder eine Zehntelsekunde neben uns schaut schon völlig anders aus. Und ich glaube schon, dass Wiedergeburt sich automatisch aufgrund von dem ergibt. Unter Anführungszeichen Wiedergeburt. Wir werden nicht als der Mensch, der wir jetzt sind, wahrscheinlich wiedergeboren, aber irgendwie wird sich unsere Energie zusammenballen wieder und es wird sich irgendwas anderes ergeben. Und da wäre für mich interessant, wie oft spült man eigentlich den Zyklus durch?
Thema Lernen oder Fortbildung, Weiterbildung, das ist ja bei dir, oder das nimmt ja bei dir sehr viel Gewicht ein. Was lernst du gerade?
Halbberuflich. Das ist einmal etwas, Lernen macht mir immer schon Freude und das meiste mache ich ja nur für mich. Jetzt nutze ich es sogar halbberuflich. Ich entwickle gerade einen Online-Kurs für Frauen, die von einer Scheidungssituation betroffen sind. Das ist ja das, was ich alltäglich erlebe. Die Situation ist extrem überfordernd und da ist es weniger das Rechtliche, sondern vor allen Dingen das Emotionale, sprich Psychologische. Was ist die richtige Entscheidung? Trenne ich mich? Bleibe ich? Wenn ich die Entscheidung zur Trennung getroffen habe, wie überstehe ich das Ganze psychisch? Wie behalte ich meine Kraft? Wie kann ich nachher weiterleben, mir ein neues Leben aufbauen? Was ist, wenn ich den Ex dann auch noch sehen muss nach der Scheidung wegen der Kinder und so weiter? Das wird sich ja über Jahre ziehen. Und da bin ich gerade dabei und es ist in Wahrheit eh schon fertig. Ich muss nur mehr endgültig finalisieren, einen Online-Kurs zu machen, den ich verkaufen werde, elektronisch, wie man das bestmöglich übersteht. Und da habe ich mich ganz, ganz intensiv gerade mit psychologischen Fragestellungen auseinandergesetzt, die man da braucht. Und das ist es, was mich gerade so unglaublich fasziniert.
Und von wem beziehst du dieses Wissen? Von wem lernst du?
Aus dem Internet. Wobei ich sagen muss, nicht das, was man sich vorstellt. Also nicht ein Verschwörungstheoretiker sitzt vor dem Netz und geht immer tiefer in das Kaninchenloch hinein, sondern es gibt ganz offizielle Seiten, etwa von der Harvard University oder so, also wirklich Forschungsseiten, die aktuelle Studien publizieren. Und da findest du wirklich, was du suchst. Wenn du da weißt, was du da eingeben musst, dann Prompts, das heißt dann Befehlen, um das zu bekommen, findest du die aktuellsten Studien sofort.
Und was kann man von dir lernen?
Da muss ich zurückfragen, wer. Es hängt nämlich vom Adressatenkreis ab. Wenn es darum geht...
Wem würdest du gern was beibringen?
Ich sehe mich gerne als Mentor. Weil ich davon überzeugt bin, in meinem Leben Situationen durchlebt zu haben und vor allen Dingen Fehler begangen zu haben, die mir sehr, sehr viel gelehrt haben über mich und über die Welt. Und das ist ganz einfach ein Erfahrungswissen, das ich irrsinnig gerne weitergebe. Deswegen habe ich auch die Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich liebe das zu sehen, wenn Menschen miteinander agieren, wenn die miteinander umgehen, wenn dann plötzlich jemandem ein Gedanke kommt, den man vorher nicht gehabt hat. Und wenn ich da der Part bin und sehe, wie es dem anderen so geht, das ist für mich unglaublich befriedigend. Das gibt mir mehr Lohn als jedes Geld. Und das macht mir ganz einfach Spaß. Und ich sehe es auch bei meinem Sohn, wenn ich mit dem rede, der ist jetzt 11 Jahre alt, das ist ein Traum, ja, wie sich der entwickelt, wie schnell das geht und wie das auf mich zurückwirkt. Wunderbar.
Was stimmt dich zuversichtlich?
Dass wir es als Menschheit bis jetzt geschafft haben. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich weiß schon, die Zeiten jetzt sind schwierig. Wir stehen am Abgrund, so wie sicher schon 100 Jahre nicht mehr. Das ist völlig klar. Und wenn ich mir die existenziellen Herausforderungen anschaue, vor denen wir stehen. Also die Erde geht ja, so wie es aussieht, was die Umwelt betrifft, Klima und so weiter, das geht ja zugrunde. Da sind wir auf einer abschüssigen Ebene. Das politische System driftet ab in eine Richtung, die nicht schön ist. Wenn man sich anschaut, was tatsächlich allen Ernstes in den USA beispielsweise passiert oder in Nachbarländern von uns, hier Ungarn und so weiter. Wir können immer weniger miteinander reden, weil alles sofort ausartet in eine Schlammschlacht und wir würdigen uns ab als Existenzen. Das heißt, wir akzeptieren nicht nur die andere Meinung nicht, sondern entziehen dem, der die äußert, gleich mal die Berechtigung mitzureden. Das schaut alles nicht gut aus. Ich sage aber trotzdem, wenn ich mir anschaue, dass wir jetzt seit 1945 die Atombomben haben beispielsweise, wo es ein leichtes wäre, die Welt auszulöschen. Und das ist noch nicht passiert. Ehrlicherweise, das gibt mir schon Hoffnung. Ich denke, wir sind jetzt in einem Tal drin, aber das Licht am Ende des Tunnels, das kommt wirklich.
Es ist nicht das Licht am Ende des Tunnels, aber es ist das Ende des Podcasts, dem wir uns nähern. Ein letztes Statement für die Hörer. Was möchtest du denen, den Hörern, mitgeben? Ein letztes Statement.
Seid wachsam, aber seid optimistisch.
Hubert Niedermayer, es war ein sehr interessantes Gespräch. Die Zeit ist verflogen. Es hat mich sehr gefreut und danke, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank, lieber Hannes, es war mir eine Freude.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.